Ja, ich bin Deutscher, für die, die mich kennen. Das würde fließen. So, noch vielleicht ein anderer Strich, kann man so machen. Es geht darum, dass wir in Hamburg vor circa dreiviertel Jahr im Club angesprochen wurden von Gregor Hackmark, der Abgeordneten Deutsch gemacht hat, der auch bei Mehr Demokratie ist, dass die darüber nachdenken, dass das Informationsfreiheitsgesetz, so wie wir es in Deutschland ja in 12 Bundesländern haben und auch Bundesebene, dass das nicht ganz so das ist, was man eigentlich haben will, weil es sieht ja im Moment so aus, dass du eine Anfrage stellen kannst nach irgendeiner Information, von der du erstmal wissen musst, dass sie existiert. Und dann kannst du hergehen und kannst eine Anfrage stellen und dann kann irgendein Amt entscheiden, wir geben dir jetzt die Information oder nicht und du zahlst da Geld dafür bis 500 Euro oder auch nicht. Und in Hamburg gab es sogar noch eine schöne Klausel drin, wenn sie das 2 Jahre lang vergessen, dir die Information zu schicken, dann wird das automatisch abschlägig beschieden. Und daraufhin hat Mehr Demokratie gesagt, finden wir nicht so gut. Da haben wir uns mit einigen Organisationen zusammengesetzt und geguckt, was können wir machen. Diese Gründungsorganisationen sind Mehr Demokratie. Für die, die den Verein nicht kennen, ist 1988 gegründet worden mit dem Ziel, einen verbindlichen Volksentscheid auf Bundesebene einzuführen. Daran arbeiten die seitdem, haben aber zum Beispiel in Hamburg einen verbindlichen Volksentscheid durchgesetzt, das einzige Bundesland, in dem das möglich ist. Das heißt, wenn du in Hamburg den Volksentscheid machst, ist das Gesetz. Da können die nicht mehr dran und das ändern, ohne eine Referendumsoption zu haben für das Volk. Das heißt, die wollen, wenn wir das Gesetz einschließend ändern wollen, können wir wiederum Unterschriften sammeln und starten können sagen, nee, ist nicht. Das ist also das einzige Bundesland, wo das drin ist. Mehr Demokratie hat dann noch das Wahlrecht reformiert in Hamburg, dass wir da jetzt also nicht mehr für Parteien stimmen, sondern Panaschim und so weiter, also Einzelstimmen hast und die Partei zu dann auf Kandidaten. Dass wirklich nicht mehr Parteien gestimmt werden nach Liste, sondern dass du wirklich deinem Stadtteilkandidaten, deinem Abgeordneten deine einzelne Stimme geben kannst und kannst die andere Stimme auch für den, die du dazu haben möchtest. Transparency International ist wahrscheinlich auch den meisten bekannt, die bekämpfen die Korruption ja auch schon seit einigen Jahren weltweit und auch in Deutschland. Die haben auch diese Forderung nach Transparenz in ihrer Satzung drinstehen, in der Verwaltung. Auf einer Clubveranstaltung muss ich den Club, glaube ich, nicht erklären. Bei uns ist natürlich die haben uns natürlich relativ leicht ins Boot bekommen, weil der Gregor sagte mir am Telefon, sag mal, hat Bauerland nicht irgendwie 1981 diese Forderung nach der Maschinenlesearmonierung aufgestellt? Da dachte ich mir, naja gut, okay, jetzt kannst du da nicht mehr sagen, wir machen da nicht mit, weil sonst müssen wir den Club auflösen. Und da sind wir natürlich mit ins Boot. Bevor ich aufs Gesetz eingehe, ganz kurz, wie so ein Volksentscheid abläuft, weil diese Offline-Demokratie war für uns überraschend, ist ein bisschen anstrengend. Du kannst also nicht mal sagen, wir machen jetzt hier eine Petition und dann klickt da jeder seinen Namen rein und sagt, ich bin dabei, du hast dann 60.000, wie wir das bei der Vorratsdatenspeicherung gemacht haben, sondern du brauchst Unterschriften auf toten Baum von Leuten, die in dem Bundesland wahlberechtigt sind zur Bundestagswahl. Das heißt, auch EU-Bürger, die da leben, gelten nicht, sondern es muss wirklich eingeborene Deutsche mit Pass sein, die da auch einen Erstwohnsitz haben und so weiter und so fort. Und die musst du auf der Straße ansprechen, musst das Thema erklären, musst sagen, gib mir mal bitte eine Unterschrift. Das ist ein dreistufiges Verfahren, das heißt, für die Volksinitiative brauchst du, es gibt nach vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, in Hamburg brauchst du 10.000 gültige Unterschriften, die werden einzeln gegen das Wahlregister abgeglichen. Ja, die lesen die und je nachdem, ob du bei Wind und Wetter gesammelt hast, ob der Füller verlaufen ist und der Mensch eine furchtbare Sauklaue hat, die müssen das abtippen und müssen sie im Wahlregister abgleichen. Das machen die auch wirklich. Das heißt, du sammelst dann schon mal so 15.000, damit du einen Puffer hast. Dafür hast du 6 Monate Zeit in Hamburg. Das haben wir letztes Jahr im November und Dezember in 6 Wochen gemacht mit den 15.000. Das war relativ sportlich. Danach muss sich die Bürgerschaft, was in Hamburg das Landesparlament ist, mit dem Anliegen befassen, beraten, was auch immer, und haben die Möglichkeit, das Ganze anzunehmen. Das ist je nach, völlig egal, was du für ein Volksbegehren machst, das ist also der Ablauf. Wenn sie es nicht annehmen, gehst du ins Volksbegehren, das heißt, du brauchst Unterschriften nur 5% der Wahlberechtigten und hast dafür den charmanten Zeitraum von 3 Wochen. Und da reden wir in Hamburg von 62.000 gültigen Unterschriften. Das heißt, du musst so 70.000 sammeln. Das ist nicht ganz unmöglich. Es gab letztes Jahr eine Volksbegehren zum Rückkauf der Stromnetze. Die sind thematisiert worden und wir wollen die Stadt jetzt zurückkaufen. Da haben wir in 3 Wochen 113.000 gesammelt. Das war schön. Gut, wenn du diese 62.000 Unterschriften zusammen hast, dann ist das Volksbegehren zustande gekommen, dann befasst sich die Bürgerschaft wieder damit. Dann können sie es annehmen oder können mit dir in Verhandlungen eintreten. Nur wenn du diese 70.000 Unterschriften gesammelt hast, dann redest du noch über Kommasätze. Dann redest du nicht mehr über Inhalte mit denen, weil du hast keine Unterschriften durch. Und dann kommst du in unserem Fall auf die Bundestagswahl 2013 mit einem Volksentscheid. Da muss dann das Volk wirklich sagen, ja, wir wollen das oder nein, wir wollen das nicht. Und da brauchst du dann eine einfache Mehrheit der Wähler, also der Abstimmenden. Gut, wir sind jetzt im Moment bei dem Punkt 3 auf dieser Liste, sprich wir haben das Volksbegehren angemeldet und haben im Moment den Plan, ab 27. August in die Unterschriftensammlung zu gehen. Das sehe ich später noch was dazu. Das nochmal kurz zu der Initiative, wie die zustande gekommen ist, habe ich eben schon erklärt. Im Juni 2011 haben wir uns dann also mit alles Nicht-Juristen hingesetzt und haben einfach mal angefangen, dieses Gesetz zu schreiben, wie man das so macht. Wir haben hier 5 Punkte, die schreiben wir auf den Zettel und ist es dann. Das war soweit eine ganz gute Idee, dann haben wir aber gedacht, okay, da müssen noch Ausnahmetatbestände rein, da musst du noch definieren. Und wir als Nerds haben gesagt, ja gut, wir wollen jetzt ein Transparenzgesetz, das heißt, wir wollen ein zentrales Register und alle Informationen, die die Stadt hat, reinfließen. Ja, dann muss er technisch beschreiben. Der Nerd macht ja dann gerne mal so ein Draft und ein White Paper und macht ja mal ein Buch, wie das Ganze aussehen soll, ein schönes Pflichtenheft. Und dann sagt uns also, ihr müsst ja das durchgucken, sagen, das könnt ihr alles mal vergessen, das schreibt ihr nicht ins Gesetz. Weil das muss dann hinterher in einer Durchführungsanordnung, wie auch immer, geschrieben werden, das muss der Senat dann selber entscheiden. Da hat man gar nichts mit zu tun. Also heißt es bei uns jetzt in einem Informationsregister, das über ein weltweites Datennetzwerk zugänglich ist, weil die Juristen dann auch sagen, wer weiß denn, ob das Ding in 10 Jahren noch Internet heißt. Gut. Da sind dann irgendwann unter 18 Seiten Gesetzestext rausgeworden aus diesen 5 Sätzen, die wir angefangen haben. Wir haben zum Glück einen Bundesverfassungsrichter AG, Dr. Kühling, der am Bundesverfassungsgericht wirklich 13 Jahre im ersten Senat saß. Der ist bei mir Demokratie engagiert, der ist bei Abgeordnetenwatch im Stiftungsrat. Und der hat uns das Ding dann in die Ohren gehauen und gesagt, so Jungs, wir schreiben das jetzt nochmal neu. Das war 3 Tage, bevor wir einreichen wollten. Und dann haben wir dann ein paar Nachtschichten mit ihm gemacht, der war nicht 70, der war da extrem engagiert, der hat sich da richtig eingebracht und hat dann uns im Gesetz mit uns zusammen dann das in Juristendeutsch gefasst, wo er dann gesagt hat, er würde dafür unterschreiben auf der Straße. Gut, dann haben wir halt im Oktober die Volksinitiative angemeldet, zwischendurch Presse gemacht, etc. Lala. Dezember die Einreichung von 15.000 Unterschriften, was ich schon gezählt habe. Gut, dass Maha nicht da ist, da ist ein Tippfehler in der Folie. Im April haben wir das Volksbegehren angemeldet. Das ist der Stand, in dem wir jetzt gerade sind. Insgesamt, ich persönlich habe da mal meinen Kalender durchgeguckt. Ich habe seit Oktober, seit der Anmeldung, 40 Gespräche mit Parteivertretern, mit Senatskanzlei, mit netzpolitischen Sprechern, mit allen möglichen Unis geführt, mit möglichen Unterstützern und so weiter und so fort, zusätzlich zu den Unterschriften sammeln. Also so Offline-Gesetzgebung ist echt anstrengend. Und man spricht viel mit Politikern. Schwierig. Gut, worum geht es denn im ganzen Gesetz? Wir wollen ein zentrales Informationsregister, Beispiel data.gov.uk, da gibt es das schon, oder in den USA data.gov. Wir haben dann irgendwann eingesehen, dass die Anfragen nach dem Freedom of Information Act so viel ist, das ist für mich sehr pragmatischer. Dass sie gesagt haben, dann machen wir einfach mal ein Register und kippen alles da rein, was wir haben, was wir nicht als Top Secret einstufen und dann kann sich das ja wieder ausziehen. Startgeld. Funktioniert auch da sehr gut. In der Slowakei gibt es auch so ein Register seit ein paar Monaten. Die veröffentlichen, das war für uns auch ein Vorbild, die veröffentlichen alle Verträge, die die Regierung abschließt, um Korruption zu bekämpfen. Auch Verträge mit einem Nullwert oder über 14,95 €. Da kommt alles rein. Da haben wir uns was rausgezogen, wir haben uns was aus dem Informationsfreiheitsgesetz in Bremen gezogen, wir in Bremen haben auch schon ein Datenregister, in Berlin sind ja die Verträge über die Grundversorgung, sprich Stromnetze, Wasser und so weiter, nach dem Skandal sind ja auch schon alle öffentlich, das geht uns aber noch nicht weit genug. wir wollen, dass alle Informationen, die mit Steuergeldern bezahlt werden, die nicht personenbezogen natürlich sind, die nicht unter Datenschutz fallen, von Amts wegen allgemein und frei zugänglich veröffentlicht werden und alles, was dann nicht veröffentlicht wird, weiterhin auf Antrag zugänglich ist. Das heißt, wir schaffen das IFG ab und erweitern es um diese Veröffentlichungspflicht, weil im Moment hast du gesagt, die Auskunftsmöglichkeit auf Anfrage. Die sollen da alles reingeben, was sie haben. Personenbezogene Daten sind geschützt. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte, der Professor Kaspers, ist so ein größter Fan von der ersten Minute an. Also beim Datenschutzbeauftragten in Hamburg sitzen nämlich drei Leute, die sich mit diesem Set beschäftigen und es total cool finden und uns Feedback geben. Und also sehr gut. Wichtiger Punkt hier, der letzte Punkt, sofern es sich nicht um Vertragspartner handelt. Weil, wenn ich mit einer GmbH einen Vertrag schließe, kann ich natürlich den Geschäftsführer da rausschwärzen aus dem Vertrag, aber der steht im Handelsregister. Also
das ist, kein
personenbezogenes Datum, das will der Name. So, und das ist jetzt der Punkt, wo wir gerade mit der Stadt auch über genau diese Punkte arg verhandeln, weil wenn du mit der SPD, der CDU und der FDP und so weiter redest, haben die alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ihre Wähler das so sehen. Also ich sag mal, so Unternehmen, an denen die Stadt die Kontrollmehrheit hält, das sind in Hamburg zum Beispiel die Kliniken, die sind privatisiert. Aber die Stadt hat natürlich, weil Kliniken gehören zur Grundversorgung und die Aufgabe des Staates ist, die Grundversorgung sicherzustellen. Und dadurch hat der Staat, das Land Hamburg die Kontrollmehrheit. Auch da müssen dann die Verträge, welches Krankenwagenunternehmen kriegt wie viel Geld von der Stadt für welche hoheitliche Dienstleistung, die sie ja wahrnehmen, das muss dann mal veröffentlicht werden. Oder diese Abschleppunternehmen, die dann dein Auto für 250 Euro spontan in so einen Autoklass schaffen. Was haben die eigentlich für Verträge mit der Stadt? Solche Geschichten müssen veröffentlicht werden. Dann kommen natürlich gerne in diese Situation bei den Verträgen. Wir haben ja dieses Musterbeispiel, diese Elbphilharmonie. Ich weiß nicht, wer das gehört hat. Die haben sie uns vor 10 Jahren als kostenneutral hingestellt, haben gesagt, ob das kostet 70 Millionen. Und kostet die Steuerzahler nichts, das wird alles von Mäzenen und privaten Investoren getragen, bei Kultur und so, da haben wir richtig schön Mäzenen. Momentan ist das Ding im Rohbau, es ist ein Baustopp, die Firma Hochtief schlägt sich mit der Stadt vor Gericht um die Statik und im Moment klebt dann ein Preisschild drauf für den Steuerzahler 545 Millionen. Gleichzeitig werden Hausprojekte, Kindergärten, etc. zugemacht, Spielplätze nicht erneuert und so weiter und so fort. Wie das immer so ist, dann bleibt. Und da sind die Verträge top secret. Da haben auch Parlamentarier nur Zugang in einem Dokumenteneinsichtsraum, in dem sie keine Kamera, kein Handy, keinen Block, keinen Stift mitnehmen dürfen. Das ist höchste Geheimhaltungsstufe. Die dürfen nicht drüber reden. Selbst die Fraktionsvorsitzenden wissen teilweise nicht, was da stattfindet. Das sind auch solche Aktenlage natürlich. Ne? Und vor allem ist der Hauptangriffspunkt der Firma Hochtief, dass sie sagen, die Verträge sind beschissen geschrieben, die Ausschreibung war null und die Stadt hat da Verträge geschlossen, die überhaupt totaler Blödsinn sind. Und dann kannst du als Bürger nicht mehr überprüfen, was steht da überhaupt drin. So. Und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wir haben halt gesagt, Kalkulationen sind keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, wenn es um Verträge mit der Stadt geht. Wenn ein Vertrag geschlossen wird in Zukunft von der Stadt und eine Firma sagt, ich habe da aber das Verfahren drin, wie ich einen Schutzkompensator baue, das steht im Vertrag. Dann müssen wir den Datenschutzbeauftragten anrufen und müssen sagen, pass auf, das hier ist unser Betriebs- und Geschäftsgeheimnis und der ist die Kontrollinstanz und sagt, das ist wirklich eins und das kann es. Und dann kann es geschwärzt werden, aber der Rest des Vertrages muss öffentlich werden. Das ist also auf jeden Fall mit drin. Da sind die auch so ein bisschen unglücklich, sage ich mal, die unternehmensnahen Parteien. Die sind da nicht so richtig fröhlich mit. Was halt noch mit drin ist, dass dann wieder, da merkt man auch, dass Sachen drin sind, die von den unterschiedlichen Initiativen mit reingekommen sind. Also der Demokratie hat zum Beispiel reingebracht, dass rechtsfähige Vereinigungen die Bürgerinitiativen Anfragen stellen können. Nicht rechtsfähige Vereinigungen, weil eine Bürgerinitiative ist ja keine juristische Person, es ist kein Verein, es ist nichts. Und du musst dann immer eine Privatperson vorschicken, die diesen Antrag nach IFG stellt. Du kannst nicht sagen, die Initiative aus 3000 Leuten möchte jetzt diese Information in den Nachdruck haben, sondern nein, du musst immer eine Person vorschicken, die dann wiederum den Prozess führen darf im Zweifel und so weiter und so fort. Das ist kostenlos. Ich möchte zeigen, was so rauskommt, wenn man dann da mit so einem Juristen zusammensetzt. Das ist der Paragraph 1. Punkt 1. Satz 1, Abschnitt 1. Und so geht das dann, ja, so geht es dann weiter. Ich kann auch gerne verlesen, wenn ihr möchtet, aber es ist, also so geht es auf 18 Seiten weiter. Das heißt, wir können das Gesetz jetzt hier nicht Paragraph für Paragraph durchgehen. Was für die Behörden und für die Politiker auch ein bisschen neu war, wir haben das ganze Ding auf Wiki vom ersten Satz an entwickelt. Uns konnte also niemand vorwerfen, dass wir nicht transparent sind, weil die hätten sich vom ersten Satz an einbringen können. Und in der Bürgerschaftssitzung am Tag vor unserer Einreichung kursierte schon das fertige Gesetz aus unserem Wiki und die haben da schon drüber gesprochen. Also das kann uns jetzt aber auch keiner sagen, ihr habt ja nie gesagt, wir sollen mal mitreden, sondern wir haben das immer alles öffentlich gemacht, wir laden die Masse zu allen Gesprächen ein, alle Parteien. Ich habe jetzt hier eine Folie drin, die ist eine Altlast, weil Open Data muss ich hier, glaube ich, nicht großartig erklären. Ansonsten kam hier nachher nochmal einen schönen Talk zu Open Data, von daher, der geht da richtig ins Detail. Die Kernpunkte sind offener Zugang zu allen öffentlichen Informationen, Bereitstellung von Tools für die Auswertung, da gibt es diese X4D-Kampagne, wo die Open Knowledge Foundation auch mit reinhängt und das DSI. Es geht dann natürlich darum, weil Open Data interessiert, die Bürger sich da besser einbringen können, besser mit dem Staat kommunizieren können und nicht nur regiert werden, sondern einfach auch mitbestimmen können, ihre Stadt mitgestalten können, ihr Land mitgestalten. Visualisierung von Daten schafft Klarheit. Im Open Data Showroom gibt es da unendlich viele Beispiele. Das hier ist ein ganz schönes, das ist der Bundeshaushalt 2011 auf einerhaushalt.de. Und man sieht hier halt sehr deutlich, der linke große Block ist Arbeit und Soziales, der zweite große Block ist die allgemeine Finanzverwaltung und der kleine und blaue Block unter der Finanzverwaltung, der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt ist die Finanzverwaltung und direkt darunter kommt die Bundesschuld. Und wenn man dann schaut und sich ein bisschen anstrengt, dann gibt es so wieder einen Punkt, das ist das Bundesministerium für Familie, Sport und so weiter. Also, und da sieht man halt, wenn man nur die nackten, ich habe hier ein Echo plötzlich, kannst du da mal anders schrauben? Ich höre mich
irgendwie. Ich kriege lauter gemacht.
Lauter, braucht ihr mich lauter? Ja. Da sieht man halt, wenn man nur die nackten Zahlen hat, 131 Milliarden, 293, das kann sich kein Mensch vorstellen. Aber sobald man diese Zahlen hat, kann man da mit einfachen Nerdmitteln so eine Visualisierung daraus machen, dann kannst du auf dem offenen Haushalt in die Punkte reinklicken, immer tiefer gehen, das immer skalierter auflösen. Da ist also viel Potenzial auch für Hacker was zu machen. Zu den Daten gab es zum Beispiel diesen lustigen Fall, ich glaube es war von Kami, der versucht hat in Hamburg den Haushalt als Excel-Tabelle zu bekommen. Du kannst den runterladen, den Haushalt, aber nur als PDF. Und wenn du den auswerten willst, willst du nicht so einen Stapel totes Holz da haben. Und er hat da über 3 Monate 3 Anfragen nach IFG gestellt, hat dann 25 Euro bezahlt und hat dann irgendwann beschlossen, dass diese Excel-Tabelle nicht nur für den Dienstgebrauch geheim gestempelt ist, sondern man kann sie dann auch mal rausgeben. Und also das ist halt die Mühsal, die du im Moment hast, gerade in der Open Data Bewegung und bei der Open Data Foundation wirklich mal die Daten zu kriegen. Und da gab es auf dem Kongress einen schönen Talk zum Thema Frag den Staat, wo Leute wirklich diese ganzen Ergebnisse aus Anfragen nach IFG sammeln. Und dann wiederum in eine eigene Plattform kippen, damit die wieder Open Data ein bisschen für den zugänglich sind. Geht es natürlich auch um Lizenzen, Urheberrecht, etc., ein weites Feld. Es gibt Ansätze mittlerweile, die Länder fangen an, das zu begreifen. Das ist datenbund.berlin.de. Die fangen jetzt langsam an, auch mal proaktiv solche Register einzurichten und da was zu tun. Aber da haben sie jetzt in Hamburg auch gesagt, ja, das können wir ja dann nach Berliner Vorbild auch machen. Da gab es ja letzte Woche eine Pressemitteilung, lustigerweise an dem Tag, an dem ich mit dem Netzpolitischen Sprecher der SPD zusammensaß, der SPD ist kleinregiert in Hamburg. Und da gab es eine Pressemitteilung, dass die Stadt Hamburg das jetzt auch macht und alle Daten, die sowieso schon öffentlich sind, in einem tollen Portal zusammenführt. Und ich sage, Hans-Jörg, du sag mal, geiles Portal, wer macht denn das? Weil was die uns natürlich immer vorwerfen ist, die Kosten von so einem Informationsregister, könnt ihr da mal eine Kalkulation aufstellen? Ja, die kann ich nicht, weil es ist intransparent, wie viele Rechner, wie viele Softwarelösungen, welche Datenschnittstellen sind in den Behörden überhaupt liegen. Es geht eine Zahl rum von 2500 verschiedenen Softwarelösungen, allein in der Verwaltung in Hamburg. Und das kann dir keiner sagen, es gibt keinen Dienstleister, aber die haben keine Informationen ausgeben sollen. So, dann haben die jetzt gesagt, sie machen da so ein Portal, wo sie alle Daten, die sowieso öffentlich sind, zusammenfassen. Habe ich gesagt, ja, Hans-Jörg, das ist ja euer größter Kritikpunkt eigentlich weg vom Tisch, weil ihr baut ja das Portal schon. Dann müssen wir nur noch die Schnittstellen haben und andocken und dann ist alles gut. Und der muss aber auch nicht mehr darüber, wer diese PM lanciert hat und wer das da rausgemacht hat. Das war unser Schnellschuss von irgendjemandem in der Verwaltung, der panisch wurde, glaube ich. Also wir warten, was da passiert. Aber wie gesagt, da sind alle Daten, die du dir eh beim Statistischen Landesamt runterladen kannst, zusammengefasst. Also das ist eher wenig zielführend. Ich habe den Talk eigentlich mal so aufgebaut, dass man hinterher ein bisschen darüber diskutiert, weil, wie gesagt, Gesetze unterbieten ist eher langweilig. Eigentlich ist es auch eine Motivation, diese ganze Geschichte, das in eure Bundesländer zu tragen. Und daher diese Folie, was kann ich schon tun? Spread the word, völlig klar. Verbreitet das so alle Kanäle. Wir haben einen Twitter-Kanal, wir haben sogar eine Facebook-Seite. Ja, habe ich gehört, ich habe keine Ahnung. Wir haben ein Sammelcamp, weil diese 70.000 Unterschriften, die kannst du nicht mit lokalen Sammlern zusammenkriegen. Wir machen ein lustiges Camp auf einem idyllischen kleinen Bauernhof in Moorburg, das ist ein paar Meter südlich von Hamburg. Da stellen wir dann nur, ja, wie unser Camp, nur kleiner, für 50 bis 60 Sammler über 3 Wochen. Wer Lust hat, einfach mal ein paar Tage nach Hamburg zu kommen, ist eine schöne Stadt, im Sommer gerade, 27. August, bomben Wetter. Da gibt es dann im Camp abends lustig Party und was der Club da kann, ist ja so Sachen machen wie, wir hängen da eine Leinwand in die Bäume und machen Kino oder machen Musik abends oder Visuals.
Reisekosten werden übernommen.
Die Reisekosten werden übernommen, natürlich. Also diese ganze Kampagne kostet auch ein bisschen Geld. Das ist einer der Gründe für den Talk, weil wir machen das mit einem Bundesbeitrag. Das erzähle ich euch gleich noch, die Finanzierung. Also dieses Camp findet da statt. Das ist eine total lustige Geschichte. Die mehr Demokratie-Leute machen das für alle möglichen Begehren. Die sind absolut Profis. Es gibt dann abends eine Vorglühe und nicht nur vegan, weil da natürlich auch Leute kommen, die jetzt nicht unbedingt politische Aktivisten in der Form sind, dass sie auf jeder Demo bei jedem Kastor sind, sondern das sind dann wirklich ganz normale Leute aus allen Bundesländern, die an der Einführung von Volksbegehren und generell an der Stärkung der Volksgesetzgebung interessiert sind. Und die reisen dann an und machen eine Woche einen Sammelurlaub. Dann gibt es dann morgens ein Frühstück im Camp und dann kriegt dann jeder so ein Lunchpack in die Hand und Sandwich-Schild umgehängt und geht mit seinen Listen in die Stadt, in den Stadtpark, sammelt Unterschriften, spricht mit Leuten, man lernt die anderen Sammler kennen. Das ist eine tolle Geschichte. Ich war ja letztes Jahr bei dieser Netzrückkaufsgeschichte oft im Camp, obwohl ich in Hamburg wohne, da einfach eine tolle Atmosphäre ist und ihr wart, glaube ich, hier schon mal auf einem Hackercamp oder ähnlichem. Macht halt einfach Spaß. Aber wir müssen auch noch WLAN nehmen. Genau, Unterschriften dann überhaupt. Also macht Spaß, man ist immer so ein Zweiergrüppchen unterwegs, meistens dann einer, der das schon mal gemacht hat und einer, der das noch nicht so oft gemacht hat und lernt die Leute kennen und sprichst halt in der Stadt jeden Tag mit 100 Leuten, 200 Leuten. Meine Erfahrung war, selbst im Dezember, jeder, der stehen geblieben ist und mit dem die Möglichkeit hat, ein paar Sätze zu wechseln, fand das gut, hat das auch unterschrieben. Wir machen natürlich auch Argumentationsschulungen mit DC, gehen ins Gesetz nochmal tiefer rein. Eigentlich ist es gar nicht so wild, weil 62.000 Unterschriften mit 7 Unterschriftenfeldern pro Zettel sind 8.858 Hamburger, die hier einen Zettel ausfüllen, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Dummerweise haben die so Sachen wie Sport und Kinder und so Geschichten und gehen halt nicht so effektiv aus, wie wenn man explizit zum Sammeln anreist. Also man braucht da schon aus dem Camp, wir rechnen aus dem Camp, kriegen so 30.000 Unterschriften. Von lokalen Sammlern auch nochmal 30.000 und dann über den Postweg und dann in der Familie sammeln nochmal den Buch. Das ist so die Kalkulation. Ich persönlich mache 100 Unterschriften am Tag. Es gibt andere Leute aus dem Club, die das jetzt zum ersten Mal gemacht haben. Wir haben am ersten Tag 20 zusammengekriegt. Die sind vielleicht auch nicht so eine Laberwacke wie ich. Die haben am zweiten Tag dann auch schon 80 gehabt und also man kann das lernen. Das ist also die Geschichte. Bevor wir in die Diskussion gehen, wo ihr mich gerne löchern könnt, wir haben nämlich dann nochmal gut 20 Minuten und gut getimt, sind natürlich nicht nur diese drei Gründungsorganisationen drin, es sind noch ein paar Parteien mit dabei, die sind hier nicht nach persönlicher Wertung aufgelistet, sondern in der Reihenfolge ihres Beitritts zum Gesetz. Die Piraten haben das in dem Grundsatzprogramm stehen, von daher war das ein No-Brainer, dass sie dabei sind. Die MÜNDEP überraschenderweise hat sich da stark eingebracht. Die anderen Organisationen, die üblichen Verdächtigen, Attac und Nordisch Foundation, der Omnibus für direkte Demokratie ist auch so eine ganz lustige Geschichte, wenn jemand sowas plant. Die haben wirklich einen alten Omnibus, den sie quasi zu einem Kampagnenlager ausgerüstet haben. Also wenn jemand irgendwo eine Demokratieaktion fährt, Volksbegehren, irgendwas, kann man die anträgern, Sie kommen mit dem Bus und machen hier quasi an irgendeiner Stelle in deinem Bundesland nochmal ein mobiles Wahlkampfbüro auf, um es mal so auszudrücken, wo die Leute mit Material verdienen. Die Bauern-Stiftung hat uns ein bisschen Geld gegeben, der AKFO hat das selbst schon mehr gemacht. Und dann DGS ist hier nicht mit drauf, die DGS natürlich auch dran. Die GEW unterstützt uns lustigerweise auch, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die pumpen das natürlich dann in ihre Verteiler und ja, es sind ja sehr viele Leute, die vielleicht auch mal sowas mitnehmen. Zur Finanzierung. Wir kalkulieren im Moment für das gesamte Volksbegehren, wenn wir knapp kalkulieren, 75.000 Euro. Darum auch die Stiftungen hier mit drauf. Die Gründungsorganisationen haben sich da jeder, jetzt Thema Transparenz, also wir haben da jeder 10.000 Euro reingelegt initial. Die Parteien sind im Moment alle so ein bisschen gebeutelt, weil das natürlich auch gerade die kleinen Parteien sind in Hamburg, die jetzt auch gerade mit den ACTA-Demos viel Geld reingesteckt haben und so weiter und so fort. Das ist quasi immer dasselbe Bündnis. Und von daher können die ein bisschen weniger geben. Die Stiftungen haben da noch ein bisschen was reingeschossen. Wir haben aber auch einen schönen Spendenbutton auf der Seite. Also wer sagt, ich kann nicht zum Sammeln kommen, hat aber irgendwie 10er über. Herzlich willkommen. Immer drauf. Das ist also der Teil. Da findet ihr unsere Infos. Hier ging es jetzt bisher darum, wie entsteht so ein Begehren, wie macht man das? Habt ihr Fragen zu dem Ganzen? Habt ihr auch Fragen zum Gesetz? Ich kann euch gerne das Gesetz auch näher bringen noch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, es ist halt immer doof, eine Folie zu zeigen, auf der 12 Paragraphen stehen. Das ist ein bisschen heilig. Fragen, Anregungen?
Soll das ungefähr so funktionieren wie in Schweden, die natürlich nicht mehr da kommt, die sie eine Einkommensteuererhöhung hat, da öffentlich drin zu stehen, ohne seine persönlichen Einschriftsarten, also nicht schon von der öffentlichen
Einschriftsarten. Ja, also so weit gehen wir nicht. Wir haben, also für Sie, die Frage war, ob da auch die Einkommensteuerbescheide und so weiter und Erklärungen reinkommen.
Nee, ich meine, das ist von der grundsätzlichen Thematik her. Also, ich finde es so. Wenn du gearbeitet hast, du machst Einkommensteuererklärung, steht es automatisch in der Datenbank drin, steht nicht die Summe drin, steht nur dein Personenbezogener oder dein Name drin, dass du die Steuerbescheid gemacht hast und so eine verpixelte
Anschrift. Also du hast in Deutschland, also zum einen, selbst wenn wir das wollten, dass wir so nicht auf dem Schirm haben, weil wir wollen ja das Land Hamburg transparenter machen. Wir wollen
ja ich meine, das Land Hamburg im Endeffekt jetzt die. Also persönliche Person als eine natürliche Person
darstellt. Ja, du hast generell, da wir ein föderalistischer Staat sind, wir können ja nur ein Landesgesetz in diesem Fall machen. Ja. Das Bundesfinanzgesetz steht natürlich drüber.
Ja.
So, dann die Daten fiskal.
Nee, da geht jetzt nicht. Nee, ist klar. Geht nur so um diese General, dass da jeder einsehen kann und abfahren.
Nein, das machen wir bewusst nicht. Also wir wollen da bewusst nicht die Daten von Bürgern in der Form reinbringen. Was natürlich auch ein großer Streitpunkt am Anfang war, dass wir gesagt haben, wir machen die Bauanträge und die Bauleitpläne und so weiter rein. Aber es ist natürlich schwierig, weil wenn du, also da gibt es natürlich auch wieder massiv in den Datenschutz, und wenn du zum Beispiel einen Unfall hast, landest im Rollstuhl, weil du einen Mopedunfall hattest und lässt dir in dein Zweifamilienhaus einen Behindertenaufzug einbauen, dann brauchst du eine Baugenehmigung.
Ja.
Das will natürlich keiner, dass das, weil es geht im sozialen Bereich, die Daten willst du natürlich nicht. Also mussten wir da eine Regelung finden, wie schaffst du es, dass du Bauanträge, zum Beispiel gibt es bei uns ein riesiges Areal, diese sogenannte neue Mitte Altona, die wird jetzt höchstwahrscheinlich komplett von der ECE erschlossen, das ist eine Otto-Tochter, das sind die diese Einkaufscenter über den Deutschland bespielen, die immer alle gleich sind, so wie schon Boutique und so weiter, der hat immer, die immer gleich aussehen. Und die sind dabei und wollen wahrscheinlich dieses Gelände entwickeln, wir reden da von über 40 Hektar. Und da steht quasi ein komplett neuer Stadtteil. Und an die Baugenehmigung willst du aber eigentlich ran. Was passiert da eigentlich? Und was wird da geplant? Nicht erst, wenn das Zeug gar nicht ist. Dann haben wir jetzt eine Regelung gefunden mit den Juristen und mit den Leuten in der Stadt, mit denen wir gesprochen haben, mit dem Datenschutz, dass wir gesagt haben, Bauanträge für gewerbliche Bauten oder Mischbauten über 5 Wohneinheiten. Weil du kannst davon ausgehen, wenn jemand ein Gebäude mit 6 Wohneinheiten baut, dann macht er das im Normalfall mit der Absicht zu vermieten und das gewerblich zu tun. Und da, solche Lösungen musst du dann halt finden. Und das kristallisiert sich dann leider. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 30 verschiedene Versionen des, oder 30 überarbeitete Versionen des Gesetzes geschrieben und umliegen, weil du immer wieder irgendeinen Punkt findest, wo du nochmal mit jemandem diskutierst. Und dann sitzt du mit dem Justizausschuss, vor dem wir eine Anhörung hatten, über 5 Stunden mit 70 Seiten Wortprotokoll, wo Farid Müller, der Vorsitzende, vorher den Antrag gestellt hat, lass uns doch bitte diese Sitzung aufzeichnen oder streamen oder was auch immer, weil es geht um Transparenz. Und da kam dann leider aus der CDU das Veto und die haben gesagt, nee, also das wollen wir mal nicht. Aber es wurde dann ein Wortprotokoll mitstenografiert und das wurde dann hinterher veröffentlicht. 70 Seiten, das kann man runterladen, das ist ein Traum. Also da, allein da sieht man, wie konträr da diese Gedanken allein in der Stadt laufen. Und in der Politik.
Ja, ich habe mal eine Frage in Richtung der Politik. Wo verlaufen da die Hauptkonfliktlinien, beziehungsweise wieso ist es notwendig, dieses Bürgerbegehren durchzuführen und kommt die Politik in diesem Fall natürlich in Form der SPD nicht quasi von sich aus darauf, dass es eine gute Idee, die greifen wir jetzt auf? Das sind da die Hauptwiderstandskräfte?
Ja, also sagen wir mal so, das Schöne ist, dadurch, dass wir das ja komplett überparteilich gemacht haben mit Organisationen, die wirklich keiner Partei irgendwie nahestehen, reden die auch mit uns allen. Das ist das Gute daran. Und wir haben also jetzt die Parteien, die da eben nicht auf dem Zettel waren, natürlich auch alle eingeladen und zum Gespräch nochmal eingeladen. Und das ist natürlich jetzt so ein Politikdünkel, wenn du allein regierend bist und da kommen jetzt irgendwelche Hampels, die da so ein Gesetz schreiben, dann lässt du die erstmal kommen. Du guckst erstmal, wie ernst meinen die das eigentlich. Allerdings ist es so, dass der Manfred Brandt, das ist der Vorsitzende von Mehr Demokratie in Hamburg, der macht das seit über 30 Jahren, der wurde vom Fraktionschef der regierenden SPD neulich in einem Fernsehinterview als einer der 3 mächtigsten Männer der Stadt bezeichnet. Und der hat kein politisches Amt. Also die wissen schon, da kommt was, aber die wollen natürlich erstmal, dass wir uns anstrengen. Wir haben das jetzt zusammengeschrieben, wir haben mit allen geredet. Wir hatten diese Anhörung vom Justizausschuss, die auch nicht verpflichtend ist. Also das war auch von denen quasi das Zeichen, ja, wir interessieren uns dafür. Und jetzt sitzen wir natürlich mit deren Juristen dann regelmäßig zusammen, so im Wochenrhythmus quasi, und diskutieren wirklich über einzelne Sätze. Wenn du als Partei so ein Gesetz entwickelst, dann dauert das Jahre. Weil du musst es durch die ganzen Instanzen in der Partei durchkriegen, du musst erstmal überhaupt einen Experten dafür haben, der sich damit auskennt. Und dadurch, dass du bei so einer Volksinitiative dir die Experten nicht zusammencasten kannst im Endeffekt zu deinem Thema. Also wenn du überlegst, was hier jetzt allein an Open Data, Open Knowledge, Netzpolitikwissen drinsteckt, wie gesagt, durch den Club, durch die Open Knowledge Foundation, durch den AK-Vorrat, durch die Digi-Guest. Wir haben ja in unseren Netzwerken beliebigen Zugriff auf die Leute, die sich mit dem Zeug auskennen, die das schon mal irgendwo gemacht haben, auch auf ausländische Aktivisten, die das schon mal gemacht haben. Und das haben die halt nicht. Und von selbst kommen die haben ja damit zu tun, eine Stadt am Laufen oder ein Land am Laufen zu halten. Und die würden sich nicht von selbst so einen Gesetzgebungsprozess auf. Die würden dann vielleicht sagen, ja, man kann das Informationsfreiheitsgesetz, und das hat die FDP versucht, so ein bisschen erweitern und kann da vielleicht so eine Öffnungsklausel noch für ein paar Sachen reinbringen. Aber an sich ist das ja ganz gut. Aber wenn der ja selbst der Datenschutzbeauftragte, also der ist ja Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, so das ist ja der offizielle Titel dieser Leute, wenn selbst der dir sagt, ja, das IFG war damals eine gute Idee, hat sich in der Praxis aber nicht bewährt, wir haben so 400 Anfragen im Jahr, weil das einfach zu komplex ist und die Leute überhaupt nicht wissen, wen sie fragen müssen, wie sie fragen müssen und so weiter. Die sind da einfach nicht von selber auf die Idee gekommen, das zu bauen. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wir haben da vorgelegt, wir haben da sehr provokante Sachen reingeschrieben, wo Vollgas. Wir haben auch reingeschrieben, das Ganze muss innerhalb von 12 Monaten umgesetzt sein.
Was? Hat sie auch belegt, aber auch Teufel tun, ihre Seilschaften aufzulegen?
Ja, das ist, da haben wir eine große Gesprächsbereitschaft in der Stadt. Also da kommt schon was.
Ich habe da eine Frage zum Datenschutz nochmal. Man kann wahrscheinlich nicht verhindern, dass doch irgendwo personenbezogene Daten mal irgendwo auftauchen würden, jetzt auch von Bürgern. Kann wahrscheinlich nicht ausschließen. Ist denn dann gedacht worden, denn die besonderen personenbezogenen Daten komplett auszuschließen? Also Angaben, rassische Herkunft, Religionszugehörigkeit, Gesundheitsdaten, Daten aus Sexualleben, dass die komplett ausgeschlossen werden?
Die Bürgerdaten sind sowieso komplett ausgenommen. Also wenn du einen Vertrag schließt, kann ich dein Geschlecht von deinem Vornamen unter Umständen ableiten. Also wie auch immer man Geschlecht definiert. Aber da schreibst du ja noch nicht deine sexuelle Gesinnung und so weiter. Ich hoffe es, je nachdem, natürlich, sagen wir mal so, wenn du eine Gay-Bar aufmachst, dann machst du aber auch keinen Vertrag mit der Stadt in der Form, sondern du schließt einen Mietvertrag mit irgendeiner Verwaltungsgesellschaft.
Grundsätzlich bei Zoom-Bezogen, da ist es ja ein sehr weitläufiger Begriff. Zoom-Bezogen sind ja Angaben über Daten, über Angaben, die eine Person bestimmt oder bestimmt machen können. Und das ist ja ein sehr weitläufiger Weg. Und ich denke, das ist ja ein Praxis. Man kann es teilweise nicht meinen, dass sich doch irgendwo auf personenbezogene Daten auftauchen. Aber dann sollte man doch irgendwo links an die besondere Art personenbezogene Daten denken, dass sie besonders betrachtet werden, um das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen nochmal zu schützen. Dass es da vielleicht auch nur wird, dass man darauf nochmal explizit achtet, auf besondere Arten, weil die ja besondere Probleme bereiten für alle Seiten.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja die Sozialgesetzbücher sind ja sowieso ausgenommen, das heißt zum Beispiel Hartz-IV-Bescheide, Zuwendungsbescheide in der Richtung, das ist sowieso alles draußen, ist sowieso höherrangiges Recht, also alles, was von dem Bundesrecht gedeckt ist, kannst du auf Landesebene nicht verhindern. Und das ist also sowieso immer alles ausgenommen und bei den Informationen, die wir halt aufgenommen haben, die wir da vorne auf der Folie in diesem Satz hatten. Es geht zum Beispiel darum, Senatsbeschlüsse. Das ist in Hamburg und Berlin ist ja eine besondere Geschichte, um den Senat in Bremen, der ja quasi das Landesparlament ist, oder die Landesregierung ist, die haben halt eingesetzt. Die haben sich permanent als den Begriff Senatsbeschluss gestört. Da habe ich dann immer meine Senatorin gefragt, so, warum stört ihr euch? Was ist das Problem? Wenn ihr einen Senatsbeschluss macht, betrifft das doch in meiner Nerd-Sichtweise, ist das ein Regierungsbeschluss und der betrifft ja die Bürger in irgendeiner Form, weil wir haben euch gewählt, haben wir da was regiert und ein Beschluss ist ja dann irgendwas, was regiert. Da sagen die, nee, ein Senatsbeschluss kann zum Beispiel, da schreibt ihr einen Beschluss drüber, kann sein, also wir sollten mal die Behörde für Inneres damit beauftragen, zu evaluieren, ob man unter Umständen das Gebäude da hinten links kaufen könnte und wie viel Geld wir dafür maximal ausgeben würden. Da schreibt der Beschluss drüber. Und wenn du dann im Gesetz drin steht, dass das Senat Beschlüsse veröffentlicht werden müssen, dann bringst du die Stadt natürlich in eine schlechte Position, weil dann ein Investor sieht, oh, die Stadt würde bis rund zu 5 Millionen Euro für das Grundstück ausgeben. Also solche Geschichten.
Die Regierung sind in der Daten drin. Wenn die Person mit der Daten mit drin, weil eine Benachrichtigungsnummer, wenn eine Person mit der Daten ist, weil die Person mit der Daten
ist. Aber das Kunden ist ja eh auch ein Akt.
Genau, deswegen ist klar, wer der Person mit der Daten ist. Irgendwie könnte teilweise, oder wird es nicht positiv in Ordnung.
Genau, da kannst du ja gerne noch mal in diesen Paragraphen reingucken, ob dir da noch was auffällt. Also, wir sind auch alle eingeladen, wenn euch an dem Gesetz, wenn ihr das lest und ihr seid Juristen oder Hobbyjuristen oder wie auch immer, und ihr findet noch unten Bug immer an. Also, lange offen.
Ja, da sagst du auch gerade genau das Richtige, das ist auf die richtige Folie drauf. Es hat ja ein bisschen was Ironisches, wenn gerade das Transparenzgesetz so kompliziert ist, wie wahrscheinlich alle anderen auch, dass man es, selbst wenn man es sich angucken kann, nicht wirklich versteht. Und das wäre natürlich auch mal ein wirklich spannender, eine gute Sache, die anzugehen, mal zu versuchen, dass man auch Gesetze transparenter kriegt, dadurch, dass sie verständlich sind und dass man nicht mehr nur noch mit Juristen überhaupt sowas kommunizieren kann. Die Ironie drängt sich förmlich auf.
Ja, vor allem ist ja bei Gesetzen immer der Punkt, dass das Relevante ist ja eigentlich nicht der Gesetzestext, sondern wenn es um eine Klage hinterher geht oder sowas, ist eigentlich die Begründung der spannendste Teil. Die steht immer rechts vom Text. Weil in der Begründung schreibst du rein, wie du dir das gedacht hast, was du in den Paragraphen geschrieben hast. Und das ist dann die Auslegungsanleitung für die Juristen, wenn sie darüber verhandeln müssen später. Also das ist so eine abstruse Nummer, so ein Gesetz zu schreiben. Wie gesagt, das sind 5 Sätzen, wurden dann irgendwann 18 Seiten und jetzt diskutierst du halt mit jedem noch 3-mal. Also das ist ein Traum.
Es gibt ja da auch Bemühungen von einigen Bürgerinnen in Deutschland, die Medizinersprache im Krankenkassenabrechnungssystem halt so darzustellen, dass die für uns lesbar sind. Also dass die Mediziner nicht in ihrem Lateinerdeutsch und ihren Abkürzungen der Rechnungsstellung, wo ja auch das nordrhein-westfälische Kassensystem, wo die Ärzte in der kassenärztlichen Vereinigung zusammengeschlossen sind, halt überall die Rechnung R16, den Kassenarzt Rechnung stellen und keiner weiß, was R16 ist und ob er das überhaupt behandelt hat. Und in dem Gutachten halt eben musst du einen Übersetzer dazu geben, also jemand, der medizinisch spricht. das ist halt das Gleiche. Also es ist halt diese Abschottung der Neusprache, wie wir gestern Mittag im Opener hatten. Also wir reden die Sprache mit denen, die wir nicht verstehen, und wir reden die Sprache mit denen, die wir nicht verstehen. Und schon jetzt sind wir aber im klassischen Kommunikationsdefekt.
Hinter dem was in dem Zusammenhang mir aufgefallen ist, das Verfahren, die Unterschriften einzusammeln. Ich kenne das zum Beispiel aus Hessen im kommunalen Bereich mit Bürgerbegehren, wo ich relativ viel Erfahrung gesammelt habe. Da muss dann der komplette Beschluss auf jedem Bogen mit den Unterschriften gesammelt werden, abgedruckt sein. Das geht natürlich bei einem 18-seitigen Gesetz nicht mehr so ohne weiteres. Das ist einmal eine formale Frage, aber es ist auch eine inhaltliche Frage. Wie bekomme ich denn jemanden dazu, etwas zu unterschreiben, was er gar nicht kennt?
Ja, das ist ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Du musst halt im Endeffekt, also ja, die Sammler müssen das Gesetz dabei haben. Es muss aber nicht auf jedem Bogen drauf sein. Das ist ein Punkt in Hamburg in der Gesetzgebung. Es ist natürlich, und den Punkt hörst du natürlich gerade bei Volksinitiativen oft, dass es eine komplexe Materie ist und du stellst dich dann dahin und machst irgendwie Druckerkolonne und sagst hier unterschreiben und weiter geht's. Ne? Und du musst natürlich, also was wir gerade machen, wir machen bis zum Volksbegehren alle 14 Tage eine Veranstaltung zu den Themen des Gesetzes, zu Open Data, zum Transparenzgesetz, zu was passiert da. Wo wir Referenten haben, wo Peter Schaar nochmal kommen wird und dazu sprechen wird und so weiter und so fort. Machen Veranstaltungen, machen Presse, versuchen das in die Leute reinzukriegen, dass sie verstehen, was wir da machen und dass wir das erklären. Aber das kann natürlich nicht jeder Sammler auf der Straße in aller Breite erklären, weil dann brauchst du 30 Jahre für diese Unterschrift. Das ist immer die Problematik bei sowas, aber es ist halt schwer zu fassen, ne? Also wie willst du das sagen? Also daher vorher jetzt Propaganda machen und ja, spread the word, bringt die Leute drauf, was wir da tun und dass sie sich damit beschäftigen. Und auf der Straße kannst du nur ein Stichwort machen.
Ja. Hi, ich finde es sehr gefährlich, mit so einem Gesetz Vertrauen zu suggerieren. Gerade weil so korrupte Abläufe ja momentan auf einem sehr flachen Niveau ablaufen. Also häufig geben die sich nicht besonders viel Mühe, das zu vertuschen. Und wenn man jetzt so ein Transparenzgesetz hat, dann kann es natürlich dazu führen, dass die sich beim Vertuschen auf einmal mehr Mühe geben. Und die Leute fangen an, sich auf dem Gesetz auszuruhen, weil sie sagen, ja, wir haben doch ein Transparenzgesetz und wir können es doch nachschlagen. Und da geht schon nichts schief. So einfach so eine Sicherheit.
Also du sagst, wir, also Zahl dazu, es gab im letzten Jahr aufgedeckte Korruptionsfälle in der Verwaltung in Hamburg von 50 Millionen. Aufgedeckte Fälle durch die Revision. Das waren also die, die zu offensichtlich korrupt waren. Wenn du jetzt aber, also der Ansatz ist eigentlich, ich verstehe den Ansatz, den du gerade bringst, aber eigentlich ist die Denke bei uns jetzt andersrum, dass wir sagen, wenn ich als Verwaltungsmitglied, wir gehen ja erstmal generell davon aus, dass Menschen gut sind, ich bin ja Pony, wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen gut sind, dann hast du natürlich eher den Ansatz drin, wenn ich in der Verwaltung arbeite und ich weiß, alles, was ich hier produziere, an verschiedenen Agencies, wird hinterher veröffentlicht und Menschen können es sehen. Dass ich dann vielleicht dreimal nachdenke, ob ich da schmuddelig arbeite. Ja, oder ob ich mich jetzt, ob ich da vielleicht nochmal drüber lese, bevor ich es abschließe. Das ist natürlich der Menschenansatz. Korruption wird es immer geben, die wirst du nicht komplett ausmerzen können. Unsere Hoffnung ist halt, dass wir die damit erschweren. Und dann halt auch wirklich die großen Fälle erschweren können. Ist die Hoffnung. Da es noch keiner so in der Form gemacht hat, werden wir es wahrscheinlich hinterher vielleicht unter Umständen rausfinden. Noch Fragen?
Ich habe da noch eine Info zu.
Eine Info?
Ja, zu dieser Korruptionsgeschichte.
Wir haben noch 52.
Also dieser vermeintlich suggerierte Sicherheit, die Korruption wird hier nicht aufgedeckt, weil es sich gar nicht darum gekümmert wird. Es hat in den letzten Jahren einen Aufruf im Netz gegeben, eine Petition zu unterschreiben, die dem Bundestag vorgelegt wird, damit die sich überhaupt mit diesem Gesetz der Korruption in der Regierung und den Verwaltungen beschäftigen. Und die Petition wurde gar nicht, hat gar nicht die Klickzahl erreicht, dass sie
Macher diesen Vortrag überhaupt in den Bundestag eingereicht haben, dass der Bundestag überhaupt darüber gesprochen hat. Also es gibt Korruption, aber der Bürger da draußen ist gar nicht aufgeklärt, dass er irgendwo zeichnen muss, damit das Gesetz, damit es eingebracht wird, dass sich darum gekümmert wird. Also wird man eben schon unter den Tisch gekehrt.
Das ist übrigens noch ein valider Punkt, den ich gerne noch anbringen würde. Wenn noch jemand in zu wenigen Vereinen ist, Transparency International macht echt gute Arbeit, ist aber leider völlig überaltert und hat mit diesen ganzen modernen Techniken und so weiter nicht so gut. Also so eine Online-Petition ist für die so weltfremd. Ja, oder mehr Demokratie, wenn die von einem Mailing sprechen, dann meinen die verschicken wirklich Totholz mit einem Überweisungsträger dran. An ihre Mitglieder.
Es funktioniert aber auch besser als Online-Überweisungsträger.
Ja, es funktioniert super. Also und da musst du aber natürlich in unserer Denke erstmal wieder hinkommen und begreifen, was die da machen. Aber ich bin Mitglied bei einem dieser Vereine oder guck da mal vorbei, die können Online-Kampagnen, können die echt gut gebrauchen. Also eine Online-Petition zu machen und keines der Mitglieder liest Twitter oder Mail, das ist halt ein bisschen durch. Wenn ihr nichts mehr habt, ich bin durch.